Moin und herzlich willkommen zu Doinks Erben, deinem Wrestling-Podcast. Heute sprechen wir über die Elimination Chamber. Außerdem besprechen wir eine kleine Review zu einem WrestleMania-Match. Und am Ende haben wir noch ein Quiz zur Elimination Chamber, das heute von Flo geleitet wird. Er ist ein Gast heute, genau wie Nico. Und ja, Daniel ist hier.
Moin.
Ich spreche.
Grüß Gott.
Ja. Und dann wollen wir mal einsteigen. Und zwar haben wir bei der vorletzten Podcast-Folge ein WrestleMania-Match ausgesucht. Und dies fand bei WrestleMania 33 statt. Es bestritten Chris Jericho und Kevin Owens um die United States Championship. Und sehr vorbildsmäßig hat es wenigstens, zwei Drittel haben sich's angehört oder angeguckt. Die Person, die es wieder nicht angeguckt hat, darf jetzt auch mal reden.
Was, die sich nicht angeguckt hat?
Ja,
ich fand das Match super. Ja. Es hat mir sehr wenig Zeit gekostet diese Woche.
Ja.
Dazu kann ich nicht sagen.
Ja, das ist großartig. Dann gebe ich mal zu Flo über.
Ich kann aber auch gerne den Kontext geben, wenn du magst.
Kannst machen, wenn du dich gut erinnerst.
Ja, ich erinnere mich einigermaßen.
Sehr gut.
Es muss quasi noch im Jahr davor gewesen sein. Ich meine, 2016 war das. War 2016, richtig? 2016 hatte Kevin Owens die Universal Championship gewonnen und hatte Chris Jericho quasi als Manager an seiner Seite. Ist auch alles darauf hinausgelaufen, dass im Endeffekt Kevin Owens gegen Chris Jericho turnen wird, dieser zum Face wird und dann ein WrestleMania-Match um die Universal Championship stattfinden soll. Das hatte sich dann aber geändert, da Brock Lesnar die Universal Championship bereits bei WrestleMania haben wollte von Goldberg, weshalb Kevin Owens der Titel im Vorhinein abgenommen wurde und ein United States Championship Match draus gemacht wurde, welches dann eben Kevin Owens und Chris Jericho dann bestreiten durften, quasi als Ersatz-Championship Match für das eigentliche. Die Fehde war im Endeffekt ganz klar, Kevin Owens als Heel, Chris Jericho als Face. Ja, an mehr erinnere ich mich nicht mehr, denn das Match war dahingehend schon eine Enttäuschung, dass es eben nicht um die Universal Championship ging.
Ja, danke für die Einleitung. Flo, du hast dir das Match angeguckt. Sag mal was dazu.
Ja. Ich fand das sehr gut, eigentlich, jetzt so im Nachhinein. Ich war damals auch ziemlich enttäuscht von diesem Match. Auch davon enttäuscht, dass es nicht um die WWE Championship, um die Universal Championship ging. Ich habe letztens irgendwo gehört, dass Goldberg unbedingt dieses Match wollte und deswegen Chris Jericho ziemlich angefressen war Kevin Owens.
Deswegen hat
Chris Jericho im Nachhinein WWE verlassen.
Ich meine, es war so, dass Goldberg hatte ja Brock Lesnar beim SummerSlam 2016 gesquasht oder ihn squashen dürfen. Ich meine, es war SummerSlam,
kann auch Survivor Series gewesen sein.
So, und Brock Lesnar wollte quasi als Revanche dafür, dass er als Jobber nehmen musste, dieses Match, er wollte eine Revanche haben und hat die damit bekommen, dass er die Universal Championship von Goldberg bei WrestleMania gewinnen durfte. Das war im Endeffekt der Hintergrund davon, weshalb Goldberg Kevin Owens Titel abnehmen durfte. Das, so meine ich, war der Hintergrund damals. Und ja, Chris Jericho war dann sauer. Also das war auch der Grund, wieso Chris Jericho gesagt hat, er möchte WWE verlassen, weil man eben Brock Lesnar und Goldberg mit einer Nicht-Storyline, eine Storyline, die auch eigentlich niemanden interessiert hat, vielleicht Verkäufe gebracht hat im Mainstream, aber keinen Wrestling-Fan interessiert hat, eben bevorzugt hat vor der lang aufgebaute Storyline um Chris Jericho und Kevin Owens.
Ja, vor allem mit dem grandiosen Turn beim Festival Friendship.
Ja, das Festival of Friendship ist ja eines der legendären oder eines der wenigen guten Momente der späten Vince McMahon-Zeit als kreativen Chef bei WWE. Das war wirklich ein Segment, das wahrscheinlich auch noch lange in Erinnerung bleiben wird. Quasi das Ende, absolut. Ja, das Ende der List of Jericho mit der, ich weiß gar nicht, war es die List of KO, die dann enthüllt wurde, genau. Die dann im Endeffekt den Turn gegen Chris Jericho bedeutet hat.
Ja, wo dann Chris Jericho ganz oben auf seiner Liste stand.
Richtig.
Genau. Ich muss tatsächlich auch zu dem Match sagen, ich hatte das viel schwächer in Erinnerung. Und zwar haben die beiden 16 Minuten bekommen. Und auch wenn ich sag mal, die Stage nicht so high war, nicht, also die, oder es um nicht so viel ging, sage ich mal, um den Main Event Spot, hat mir das dennoch gut gefallen. Das war ein sehr schnelllebiges Match. Waren auch einige Signature- und Finisher-Moves schon am Anfang dabei. War mir irgendwie ein bisschen zu schnell. Aber vielleicht hat man halt den beiden nicht so viel Zeit gegeben. Dennoch, die beiden hatten eine super Chemie und haben das gut zusammengeworkt. Und ich fand es dann deutlich besser, als ich es damals empfunden habe. Hat, glaube ich, 3,5 Sterne bekommen von der Meltzer-Bewertung. Und das fand ich auf jeden Fall schon anständig und besser als 3,5 Sterne. Auch wenn ich jetzt nicht super davon überzeugt war, die beiden auf Spot 2 zu stecken, weil dieser ist eigentlich immer ziemlich ja, dürftig und man kann jetzt nicht so viel Zeit rausholen. Aber dennoch war ich eigentlich sehr, sehr happy mit dem Match, wie es dann eben zustande kam. Also nicht, wie es zustande kam, aber was die beiden aus der Situation gemacht haben.
Was ich krass
Ja.
finde, ist, dass das schon 7 Jahre her ist. Fällt
Yes.
mir gerade auf. Sorry, Flo.
Ja, ich wollte sagen, also dieses Match, das war eigentlich ziemlich cool, weil die haben sich gegenseitig immer wieder ausgekontert und da ging es halt viel darum, wer ist der Intelligentere im Ring.
Ja,
Äh,
oder wer kennt den
und
anderen besser vielleicht sogar?
ja.
Ich weiß, ich habe es ja
Und
nicht
wer kennt
geguckt,
den
aber.
anderen besser? Da gab es auch nur so eine coole Sequenz. Da hat Kevin Owens ein Frogsplash gemacht. Chris Jericho hat die Beine hochgezogen. Dann hat Chris Jericho direkt danach einen Lion Salt gemacht. Kevin Owens hat die Knie hochgemacht. Und dann hat Kevin Owens, hat der, sag ich mal, ein Vorwärtssalto. Wie nennt man
Swanton?
das? Vom Top Rope?
Swanton Bomb?
Swanton. Danke, Swanton. Hat er gemacht und Chris Jericho hat wieder die Knie hochgemacht. Richtig cool.
Ja, wir hatten gute Konter, auch eine Cannonball, wurde in die Walls of Jericho gekontert. Das war eigentlich alles ganz fein. War ein solides Match, kann man auf jeden Fall machen. Genau.
Also guckt es euch an, wenn es euch interessiert mit der Story.
Genau, die
Gibt
Story
aber wahrscheinlich auch
im
bessere
Vorfeld
Matches.
war auf jeden Fall klasse.
Wollen wir jetzt
Genau.
schon das Match für die nächste Folge bestimmen oder machen wir das zum Schluss?
Das machen wir später. Dann richte ich das auch gleich ein. Und ja, willkommen zur Elimination Chamber, die am Samstag stattfinden wird in Perth in Australien. Und Samstag um 11 geht es bei uns schon los, nach deutscher Zeit. Und ja, ich freue mich. Ich bin jetzt nicht hyped, aber ich freue mich doch, weil wir einige interessante Matches haben werden. Besonders die Elimination Chamber Matches, wo wirklich viel Star Power dabei ist. Verglichen zu vorherigen Jahren, wo das eher, sag ich mal, so Midcard oder ja doch Midcard-Wrestler waren, wo es, ja, ich sag mal, wo ich jetzt nicht super hyped drum war, aber diesmal sind schon einige Main Events oder zumindest Upper-Kader dabei, wo ich doch Lust drauf habe. Und zwar, das erste Match bestreiten Judgment Day und die sogenannte New Catch Republic, das ist der neue Name von Pete Dunne und Tyler Bate. Die treten gegen Damian Priest und Finn Bálor an, um die Undisputed Tag Team Championship. Ja, dazu gesagt, ich glaube, wenige sehen, dass Pete Dunne und Tyler Bate das gewinnen. Wäre auf jeden Fall mega geil, weil ich finde die beiden super. Und ich finde es auch cool, dass Pete Dunne jetzt wieder sein altes Gimmick zurück hat und Tyler Bate jetzt auch im Main-Roster angekommen ist. Nur sehe ich nicht, dass die beiden besonders ohne Story jetzt einfach diesen Titel holen, bei dieser doch schon länger anhaltenden Regentschaft von Judgment Day.
Ja, ich denke, ich wäre auch total happy, wenn die beiden das gewinnen würden, die Tag Team Championship. Macht aber keinen Sinn, muss ich ganz klar dazu sagen. Ich würde mich zwar freuen für die beiden persönlich, weil es beide sehr gute Wrestler sind, aber da ich auch ein Verfechter davon bin, dass man Langzeit-Stories bookt, bei denen sich die Fans auch eingebunden fühlen, bei denen man mitfiebern kann, denke ich, dass es hier sinnvoll ist, dass der Judgment Day die Tag Team Titel verteidigt. werden sie auch tun. Wir hatten ja schon mal am Wochenende darüber gesprochen,
Ja.
dass der Judgment Day wahrscheinlich die Tag Team Titel bei WrestleMania gegen Artruth und The Miz verteidigen wird. Die Story zieht sich jetzt auch schon seit November, meine ich, seit nach der Survivor Series.
Ja.
Und das hier ist quasi wahrscheinlich der letzte oder vorletzte Übergangsgegner. Vielleicht wird nochmal DIY zwischendrin bei Raw als Gegner auftauchen und dann geht es Richtung WrestleMania und The Awesome Truth dann eben.
Ja, also die WWE macht das ja, oder Triple H probiert ja jetzt die ganzen Tag-Teams so ein bisschen aufzubauen, indem er die erstmal so ein bisschen, oder den Standing zu verleihen, indem er die ein bisschen aufbaut, jetzt dann immer direkt das Titelmatch gibt. Hat man jetzt auch schon bei DIY gehabt, das hat man bei den Creed Brothers gehabt, die auch beide jeweils relativ frisch reinkamen. Genauso jetzt wie bei Pete Dunne und Tyler Bate. Und ich denke, das wird jetzt wieder genau dieselbe Geschichte sein, wenn gut Showing bekommen und am Ende knapp verlieren.
Also, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, es wird ein anständiges, gutes Match. Wird bestimmt eine Viertelstunde Zeit bekommen. Aber ich glaube, wir gehen alle mit Judgment Day, dass sie das Ding verteidigen. Genau. Kommen wir zum ersten Elimination Chamber Match. Und zwar das der Frauen. Die beteiligten Wrestlerinnen sind Becky Lynch, Naomi, Liv Morgan, Bianca Belair, Raquel Rodriguez und Tiffany Stratton. Und ich bin hyped. Also das wird ein richtig gutes Match. Da bin ich mir sehr sicher. Wir haben
Das wird ein sehr gutes Match, ja.
das wird ein richtig gutes Match. Wir haben richtig Star Power drin. Wir haben eine zurückkehrende Naomi. Wir haben eine Tiffany Stratton, die neu im Main Roster ist und gut TV-Zeit bekommt. Raquel Rodriguez ist auch bei Raw zurückgekehrt, hat die Battle Royale gewonnen. Bianca Belair sowieso Megastar. Becky Lynch sowieso Megastar. Liv Morgan ist auch zurückgekehrt. Ich glaube, das wird richtig gut.
Ja.
Und
Weil, wisst ihr, was ich mich frage, wer wird als erstes ausscheiden?
das ist für mich relativ leicht, Naomi.
Naomi, das glaube ich nicht.
Also,
Weil, ja, Sekunde.
ich habe in dem Match, also es gibt eine ganz klare Favoritin, das ist Becky Lynch. Also,
Ja.
ich denke, wir tippen auch alle auf Becky Lynch. Ich denke aber, in dem Match gibt es drei Frauen, die von der Storyline her Sinn machen würden als Siegerin. Das sind Becky Lynch, das ist Liv Morgan und das ist Raquel Rodriguez. Die drei haben eine Geschichte mit Rhea Ripley
Ripley.
in der vergangenen Zeit gehabt.
Ja.
Keine Geschichte haben Naomi, Bianca Belair und Tiffany Stratton. Ich denke, dass Bianca Belair auch länger im Match bleiben wird. Die würde ich als erstes ausscheiden. Ich denke, dass die drei Favoritinnen die drei letzten sein werden. Also ich denke, dass wirklich Raquel Rodriguez, Liv Morgan und Becky Lynch die Top 3 sein werden. Und klar, es kann auch Tiffany Stratton sein, die zuerst rausfliegt. Aber ich denke, dass man eher Naomi als erstes rausfliegen lässt und dann Tiffany Stratton, dann Bianca Belair und dann es zwischen den wirklich drei Favoriten von der Storyline her auch ausfechten wird. Da ist Triple H jetzt ziemlich gut drin. Auch wirklich die Favoriten, die hier nicht nur für die Marks-Favoriten sind, sondern auch für die Smart Marks bis zum Ende zu booken, um für jeden eine gewisse Spannung mit reinzubringen. Ich denke, wenn man zum Schluss das Match Becky Lynch gegen Liv Morgan hat, dann ist da auch sehr, sehr viel offen. Oder wirkt es zumindest.
Ich glaube, Raquel Rodriguez ist für mich wahrscheinlicher als Liv Morgan. Einfach wegen dem körperlichen Aspekt. Für mich wäre es plausibler, dass Raquel Rodriguez Becky, ne, Entschuldigung, Rhea Ripley den Titel abnimmt bei WrestleMania als eine Liv Morgan, die
Da,
jetzt
es, es geht aber erstmal
echt.
darum, wer soll das Match haben. Und ich denke, dass Liv Morgan hat seit
Ja.
1,5 Jahren eine Story mit Rhea Ripley, hat noch nicht ihren Payoff bekommen im Endeffekt. Sie würde ihn auch nicht bekommen, sie wird ihn auch nicht bekommen dieses Jahr. Aber was ich sagen möchte, ist, dass Liv Morgan eigentlich die perfekte Underdog-Storyline hat, um gegen Rhea Ripley anzutreten. Sie wird sie nicht haben, weil ich denke nicht, dass Liv Morgan da gerade hingehört, diese Underdog-Storyline zu gewinnen oder diese gerade zu bekommen. Da ist sie gerade nicht. Ich denke, das braucht noch ein Stück. Aber sie hätte eigentlich die Storyline dafür, genau das zu machen. Ich denke, die Storyline dieses Jahr bei WrestleMania für Rhea Ripley ist, dass sie mit Becky Lynch die beste Frau im Roster als Gegnerin bekommt und Becky Lynch auch besiegen wird bei WrestleMania und Rhea Ripley weiter gestärkt wird. Ich denke, wenn man Rhea Ripley den Titel abnehmen wollte, dann wäre Liv Morgan auch für mich die erste Wahl. Aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich denke, dass man Rhea Ripley weiterhin stärken möchte und zu
Ja,
einer noch dominanteren Champion das machen will.
das ist auch der falsche Zeitpunkt für Liv Morgan.
Ja, genau. Richtig, richtig.
Genau. Wenn ich kurz eingrätschen darf. Ich denke
Nein.
tatsächlich, dass, schade. Ich denke tatsächlich, dass Bianca Belair auch ziemlich weit kommt. Also mindestens in die Top 3. Und dass Raquel Rodriguez früher ausscheidet. Und Bianca Belair nicht durch, sag ich mal, eigenes Versagen ausscheidet, sondern entweder durch eine Ablenkung durch Jade Cargill oder vielleicht, dass sie einfach von jeder Dame einen Finish abbekommt und richtig, also wirklich overfinished wird, sage ich mal, um auszuscheiden. Also das wird auf keinen Fall eine normale Elimination. Aber dass Becky Lynch gewinnt, ich glaube, da sind wir uns alle einig und darauf deutet auch vieles hin.
Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Jade Cargill nicht in dem Match ist. Jade
Ja.
Cargill, habe ich gelesen, soll geschützt werden, soll
Ja.
kein Match verlieren bis WrestleMania, wahrscheinlich auch darüber hinaus nicht. Und er ist deshalb diesem Match nicht hinzugefügt worden. Ersatz quasi für Jade Cargill, die ja eigentlich geplant war für das Match, als Teilnehmerin ist Raquel Rodriguez.
Ja.
Was ich mich frage, ist, werden Bianca Belair und Jade Cargill erst danach aufeinandertreffen? Wird Jade Cargill irgendeine Rolle spielen am Rande des Matches? Ich weiß es nicht. Ich denke eher nicht. Ich denke, dass Bianca Belair wird durch viele Finisher wahrscheinlich ausscheiden müssen. Das ist, denke ich, von den nicht Becky Lynch-Frauen in dem Match die mit Abstand als stärkste anzusehende. Und ich bin
Ja,
gespannt.
die hat auch mit Abstand den größten Status.
Ja.
Die hat den größten Status, ja. Ich denke aber trotzdem nicht, dass sie in die Top 2 kommt, da Bianca Belair als Challengerin für Rhea Ripley von der Story her einfach keinen Sinn macht. Und das glauben auch nicht viele, dass Bianca Belair dieses Ding hier gewinnen wird. Würde
Ja,
man sehr, sehr viel Spannung rausnehmen, denke ich.
die wird zu 100% gegen Jade Cargill gehen bei WrestleMania. Hat Jade Cargill eine super Wrestlerin,
Gegenüberstehen.
ja, mit der.
Ja, die hat auf jeden Fall eine super Wrestlerin, mit der sie arbeiten kann.
Genau,
Was
danke.
ich sehr spannend finde, das ist mir gestern aufgefallen, wir haben fünf Babyface und ein Heel.
Ja, und der Heel ist eigentlich vom Standing her die schwächste
Ja,
Wrestlerin
ja.
in diesem Match. Aber es macht auch Sinn von der Spannung her, denn Rhea Ripley ist klarer Heel. Mal abgesehen von diesem Event, wo sie gegen Nia
Ja.
Jax antritt in ihrer Heimat. Ansonsten ist Rhea Ripley der Heel und braucht ein Babyface gegenüber bei WrestleMania. Und niemand würde glauben, dass da Heel auf Heel trifft. Deshalb macht das total Sinn, dass Tiffany Stratton drin ist. Ist cool. Ich glaube aber, da denkt auch niemand daran, dass Tiffany Stratton das gewinnen kann. Die wird auch nicht weit kommen in diesem Match.
Was ich erstaunlich fand, ist, dass Tiffany Stratton ziemlich starke Reaktionen gezogen hat bei Raw.
Das kann aber auch daran liegen, Tiffany Stratton hatte ja ihren NXT-Titel verloren an Becky Lynch. Das war ja auch sehr, sehr groß gespotlightet, gehighlightet,
Ja,
auch
ja.
über Raw viel angekündigt, viel präsentiert. Es gab auch nochmal ein Rematch, das sehr, sehr gute Bewertung hatte. Ich weiß nicht, war das sogar irgendein No-Disqualification-Match oder so, wo Tiffany Stratton eine
Ja, ja.
Swanton-Bomb durch den Tisch gezeigt hat oder sowas. Also das ging schon ordentlich zur Sache, war auch relativ gut präsentiert. Also für mich total nachvollziehbar, dass Tiffany Stratton schon Reaktionen bekommt. Und wenn man sieht, dass die Frau, ich glaube, nicht mal 3 Jahre Ringerfahrung hat, ist das schon ziemlich gut, was die macht.
Ja. Also unsere finalen Tipps.
Becky Lynch.
Ja, Becky Lynch. Ja, okay. Ich glaube, da sind wir uns wie beim ersten Match alle einig.
Ganz kurz nochmal.
Ja.
Das war ein Extreme Rules Match. Das hat 4,5 Sterne von Dave Meltzer bekommen. 8,44 laut Cage Match.
Kommen wir zum vielleicht Main Event, vielleicht nicht. Was glaubt ihr, wird der Main Event?
Der Main Event, also wenn es nicht Nia Jax wäre als Gegnerin von Rhea Ripley, würde ich sagen, dass das Titelmatch bei den Frauen. Ich denke aber, dass es bei den Herren das Elimination Chamber Match wird, denn Nia Jax in einem Main Event will ich einfach nicht sehen, will ich nicht glauben.
Ich bin tatsächlich noch gespalten. Flo, was sagst du? Weil das bestimmt jetzt auch meine Reihenfolge, wie ich es mache.
Ich würde tippen. Ich würde es meiner Elimination Chamber Match tippen als Main Event. Ich denke, Rhea Ripley wird den Opener machen, um die
Okay.
Crowd richtig anzuheizen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich. Da hast du recht. Es würde auch Sinn machen, dahingehend, dass man erst Rhea Ripley fest hat und dann eine Contenderin wählt.
Ja.
Dass man weiß, wogegen es geht.
Ja, das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Okay, dann kommen wir zum Women's World Title Match zwischen Rhea Ripley und Nia Jax. Nia Jax ist extremst gut aufgebaut. Also wirklich, die darf ja alles wegsquashen. Allein alle Contenderinnen am Montag durfte sie wegfegen. Also wirklich, so ein Standing hatte die noch nie und habe ich selten erlebt bis in den letzten Jahren. Oder überhaupt, dass jemand so krass aufgebaut wird und am Ende trotzdem verliert. Rhea Ripley wird das gewinnen. Also wenn Rhea Ripley das nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht mehr,
Wer?
weil
Internet wird brennen.
das Internet wird brennen, weil wir wissen alle um Nia Jax Wrestling-Künste, obwohl sie besser geworden ist, muss man auch eingestehen. Ich sag nicht gut, aber besser. Dennoch. Also wenn Rhea Ripley das nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht mehr. Und dann hast du dir das auch mit der kompletten Crowd verbockt. Dann haben die gar keinen Bock mehr, wenn das der Opener wird. Nein, also, aber das Gute ist, Nia Jax so gut aufgebaut, dass Rhea Ripley damit nochmal einen extra Push erhält. Ich meine, ihr Standing ist
Klar.
sowieso richtig hoch und dann das wird noch höher. Also,
Das ist auch der Sinn davon. Der Sinn ist, Rhea Ripley in den Himmel zu pushen.
ja.
Um was anderes geht es bei dem Match. Ich bin voll dabei. Nia Jax ist super aufgebaut. Also ist der absolute Oberheel. Rhea Ripley ist zwar auch der absolute Oberheel, aber eigentlich schon viel zu beliebt, um Heel zu
Ja.
sein. Nia Jax aber halt auch einfach wirklich unbeliebt, weil Nia Jax halt auch einfach nicht wrestlen kann. Ist trotzdem super aufgebaut. Das ist das einzige Gute daran. Ja, genau. Also ich bin voll dabei. Ich denke, das Match wird nicht lang gehen. Bei Männern würde man sagen, Big Man Slapping Man Meat oder so. Beim Frauen weiß ich nicht, wie das dann hieße. Es wird kurz sein und intensiv und dann ist vorbei. Also ich denke mal, Nia Jax wird Rhea Ripley durch die Gegend werfen. Dann gehen sie nach draußen. Entweder geht's da durch die Barrikade oder gegen Ringpfosten für Nia Jax. Rhea Ripley wird's drehen. Wird irgendeinen Power-Move zeigen, super beeindruckend, Nia Jax hochzuheben und dann ist vorbei.
Ja, keine 10 Minuten, denkst du?
Ich denke an 5. Also,
Fünf.
wenn
Ach,
ich über
du
10 Minuten sehe, nee, das gucke ich mir nicht an. Also, doch, ich gucke es mir an, aber ich will es mir
Scheiße.
nicht angucken. Das. Flo,
Bis
was
zum
sagst du
Ende
denn dazu?
tippen. Ja, also ich erstmal nochmal zum Segment von Raw, da fand ich ein bisschen schade, dass das Segment so kurz ging. Dass die ganzen Frauen so abgefrühstückt wurden. Erstmal, alle durften 2 Sätze sagen und dann war wieder vorbei.
Bis auf
Und am
Becky
Ende kommt
Lynch.
Nia Jax und schokoriert alle.
Bis auf
War
Becky
jetzt auch,
Lynch.
ja, bis auf Becky Lynch.
Becky Lynch hat ja da vor
Ja,
5 Minuten
die durften mehr
vorgerufen. Das
sagen, aber
ist
ja.
so dieses klassische Segment vor so einem
Ja,
Multi-Man-Multi-Woman-Match. Das ist doch.
das hast du auch vor vielen Money in the Bank-Matches, wo dann alle auf der Leiter sitzen und sich anquatschen und sich irgendeine Beleidigung am Kopf
Nee, da gab es
werfen.
nur eins. Das war legendär.
Ja, Flo, aber du weißt, wie das gemeint ist. Und das ergibt doch schon Sinn, weil niemand braucht eine Promo zwischen 6 Leuten zu sehen. Da denkst du ja auch so, ja, wo bin ich gerade? Was geht denn jetzt ab? Ja, das ist schon alles fein
Ja,
gemacht.
und es ist immer noch Wrestling, ne? Also du musst
Eben.
das ja auch nicht so super ernst nehmen. Das ist ja, jeder weiß, dass das nicht die Realität ist. Es soll unterhalten, das hat's getan, es hat das Match super nochmal aufgebaut, hat seinen Zweck komplett erfüllt. Also ich bin da voll happy mit. Man hat vor allem auch die Frauen, die favorisierter sind, zuerst gezeigt, hat zum Schluss mit Bianca Belair neben Becky Lynch, dem größten Face, nochmal das Spotlight gegeben, zum Schluss rauskommen zu dürfen. Alles super, hat alles gepasst.
Genau, und
Ja,
ich
okay.
wollte eigentlich deine Meinung zum Match hören, Flo.
Ja, das ja, habe ich eigentlich nicht so viel Bock drauf, aber ja, gucke ich mir an, wie er wirklich gewinnt.
Okay, sehr gut, dann tippen wir
Ich
wieder
habe
alle
übrigens
das
mal
gleiche.
rausgesucht, das beste Singles-Match von Nia Jax.
Gegen
Laut
Becky Lynch
Meltzer,
vor
nein, gegen Ronda
Cover Hook.
Rousey 2018.
Ach so, Scheiße.
Bei
Ah.
TLC.
Hatte das eine
Wild.
Stipulation?
Nee. Hat Ronda Rousey Nia Jax in 10 Minuten 50 besiegt.
Und
Drei
wie
drei
viele
Viertel.
Sterne hat das?
Drei drei Viertel.
Drei. Drei ein
Drei
Viertel.
Viertel. Ist
Ah,
okay.
okay.
Ist okay.
Na
Ja.
gut, bevor wir zum Main Event kommen, gibt es noch ein Showsegment, und zwar den Grayson Waller-Effekt. Zu Gast sind Seth Rollins und Cody Rhodes. Wir haben also erstmal angemerkt, die letzte SmackDown-Ausgabe wurde schon getaped. Ich habe sie noch nicht gesehen. Also vielleicht wird da auch noch was da erfolgen. Aber wir haben schon letzte Woche gesehen, dass Paul Heyman schon mit Grayson Waller gesprochen hatte im Hintergrund. Und weil ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist Cody Rhodes und Seth Rollins werden eine super Promo halten. Also die sind gerade richtig on fire am Mikrofon. Aber dass wir vielleicht auch The Rock und Roman Reigns sehen werden. Vielleicht nicht
Ich
vor
glaube
Ort,
nicht.
aber vielleicht eine Live-Zuschaltung, um den möglichen Nacht 1 Main Event von WrestleMania zu bewerben. Das hat Nico und ich schon angesprochen letzte Folge. Und zwar ein mögliches Tag Team Match zwischen The Rock und Roman Reigns und Cody Rhodes und Seth Rollins. Und dass man dem Segment gut Zeit gibt, um das Ganze zu bewerben, um das Ganze auch noch weiter in den Mainstream zu bringen. Und das kann man auf jeden Fall gut machen.
Also ja, ich verstehe den Punkt, dass man sagt, man würde die Bloodline präsentieren. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, wenn überhaupt, wird Paul Heyman eine Rolle spielen. Was ich glaube ist, was auch angeteased wurde, ist, dass Grayson Waller probieren wird, alte Wunden zwischen Rollins und Rhodes aufzureißen.
Ah,
Das wird
okay.
nicht passieren. Ich denke aber, in die Richtung wird Grayson Waller da agieren. Die beiden werden damit, vielleicht wird auch eine kleine Spannung angeteased werden. Ich denke aber nicht, dass es im Endeffekt entscheidend wird. Das wird wahrscheinlich vielleicht kurz aufgespielt, von den beiden zumindest, und dann ist es wieder vergessen. Vielleicht kommt Paul Heyman raus, kann ich mir vorstellen, aber ein Videosegment, wo Rock oder Reigns zu beiden sprechen, glaube ich tatsächlich nicht dran. Man hat der Bloodline ihr eigenes Segment gegeben, man gibt den beiden jetzt ihr eigenes Segment. Ich denke, man baut das langsam auf und gibt der nächsten Interaktion zwischen den vier oder zwischen den zwei Parteien im Endeffekt noch Zeit.
Ja, auf jeden Fall möglich. Grayson Waller auch Home Country Boy, auch aus Australien. Mal schauen, wie seine Reaktionen aussehen werden. Ich glaube tatsächlich, dass er auch den Heel spielen wird und dass er die, dass
Klar.
er und dass er sagen wird, ja, ich bin froh, endlich hier weg zu sein und in
Ja.
großen Amerika zu leben.
Voll dabei. Also glaube ich fest dran. Also das ist der Klassiker. Wird lustig.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Grayson Waller. Ich finde immer die Einblendungen unten ziemlich cool. Also das ist
Stimmt.
das sind meine Favorites.
Also,
Deswegen ist es
ja.
allein schon besser als alle anderen Talk-Segmente
Zum
oder
Hintergrund,
Talkshows.
unten gibt es Fake-Einblendungen, aber oder es gibt eine Einblendung von Fake-Tweets über den Grayson Waller-Effekt, wo immer größter Grayson Waller-Fan der Welt oder so postet. Das ist das Coolste, was ich je gesehen habe. Das ist super, super lustig, bisschen ironisch aufgespielt, beziehungsweise soll halt gerade zeigen, wie überheblich Grayson Waller ist, finde ich super.
Ja,
Ja.
besonders, weil die WWE das auch schon vor ein paar Jahren gemacht hat, sage ich mal, zu einer Raw, und dass Leute darüber reden, das finde ich schon sehr amüsant, ja. Genau. Dann vom Segment weg, und wir kommen zum vielleicht Main Event, vielleicht auch nicht. Und zwar Das Number One Contendership Elimination Chamber Match um die World Heavyweight Championship, also der Herausforderer, der dann gekürt wird, zu WrestleMania, um auf Seth Rollins zu treffen. Im Match sind Randy Orton, Bobby Lashley, Kevin Owens, Drew McIntyre, L.A. Knight.
Yeah.
Dankeschön. Und Logan Paul. Und das Match, also das hat einige Contender in sich. Also wirklich, theoretisch könnte ich es bei jedem sehen. Natürlich sehe ich nicht bei jedem. Aber jeder wäre, sag ich mal, ein legitimer Contender für die World Heavyweight Championship, was sehr gut ist für das Match. Das für den Match gut.
Ich denke, das ist das Star, das bestbesetzte Elimination Chamber Match seit Ewigkeiten. Also ja. Ich glaube, das erste Elimination Chamber Match, ich meine, das hat das Shawn Michaels gewonnen.
Ja, ich glaube schon 2002, glaube ich.
2002,
nein.
Genau.
Oder doch?
Nee. Doch, das hat Shawn Michaels gegen Triple H zum Schluss gewonnen, meine ich.
Ah doch, ja, hat er.
Das ist vielleicht noch ein Match, wo ich sage, das war auch so gut besetzt. Aber ansonsten, wenn ich mir die Elimination Chamber Matches der letzten 10 Jahre angucke, habe ich nie ein Match gesehen, das so gut besetzt ist. Das sind alles Leute, die absolut legitime Contender auf eine World Championship sind.
Ja.
Und das hat man selten gehabt. Man hat immer Leute dabei gehabt, wo man gesagt hat, die verdienen eigentlich nicht mal einen US-Title. Und diese Leute sind mindestens US-Title würdig, wenn nicht drüber.
Ja,
ich finde es super, super. Und das übrigens, das spricht total für das Booking der letzten 2 Jahre durch Triple H. Es funktioniert was, es läuft. Man merkt Fortschritt, man merkt, es werden Stars aufgebaut. Das hat Triple H ja auch zu Beginn gesagt, er möchte Stars, er möchte legendäre Charaktere schaffen und das schafft man hier. Man hat hier, man sieht es auch abseits dieser Card, dass Leute aufgebaut werden und ein Standing haben. Man hat 6, 7 Top-Babyfaces, die alle das Gesicht eines Brands, eines Titels sein können. Und auch auf der Heel-Seite hat man super Charaktere. Man hat hier Logan Paul drin, man hat Drew McIntyre drin. Ja. Ich find's super aufgebaut. Ich muss echt sagen, ist echt toll aufgebaut. Da habe ich richtig Bock drauf auf das Match. Und hier weiß ich wirklich nicht, wer soll hier als erstes ausscheiden. Keine Ahnung.
Noch kleine Anmerkung. Das erste Elimination Chamber Match war bei der Survivor Series 2002, wie ich das richtig sehe.
Genau.
Und die im Match waren Shawn Michaels, Booker T, Chris Jericho, Kane, Rob Van Dam und Triple H.
Mhm.
Ja, das war nur nebenbei angemerkt und ja, ich stimme dir voll zu, hattest ja auch schon gerade angesprochen. Du hast so viele dabei, die eigentlich bis zum Ende, bis in die Top 2 kommen können. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Also am ehesten würde ich wahrscheinlich Kevin Owens und Logan Paul vielleicht sehen, die am Anfang ausscheiden.
Oder man lässt einen den anderen scoonen, um ein WrestleMania-Match aufzubauen.
Ja.
Ich weiß nicht, was wir hier sehen könnten.
Da
WrestleMania-Matches, man gerüchtet ja immer noch LA Knight gegen Logan Paul, wobei ich hier eigentlich immer noch eher für ein Multiman-Match wäre, um die US-Championship bei WrestleMania. Was macht man mit Kevin Owens und Randy Orton? Will man vielleicht bei den beiden eine Fehde machen? Müsste man aber einen Heel-Turn?
Ja.
Ich weiß es nicht. Oder was passiert mit Bobby Lashley?
Ich glaube, bei Randy Orton könnte man vielleicht Solo Sikoa eingreifen lassen, dass die ein Match haben.
Hatten die doch schon letztens.
Ja, das muss nichts heißen. Drew McIntyre und Seth Rollins hatten auch schon 3 Matches, die Drew McIntyre alle verloren hat. Drew McIntyre ist trotzdem der Favorit.
Die hat nur zwei. 3.
Ne?
Die 3, stimmt.
Das dritte war bei Crown
Day
Jewel, Survivor Series.
Bei Day One, ja.
Und Day One.
Ja.
Ich glaube, dass Drew McIntyre Favorit ist. Da sind wir uns alle einig. Die Story ist einfach da mit Seth Rollins. Der hat einen super Wandel hinbekommen, also sozusagen sein Ehrlichkeitsgimmick sozusagen. Dass er immer die Wahrheit sagt, aber nie irgendwie am Ende oben ist. Und das hat jetzt einen guten Heel umgewandelt. Und das ist sehr gut, das macht er echt gut. Und dass Drew McIntyre gegen Seth Rollins geht, ergibt einfach Sinn. Und deshalb tippe ich auch auf Drew McIntyre.
Gefällt mir viel besser dieses Drew McIntyre-Gimmick als das davor. Ich laufe mit einem Schwert durch die Gegend
Ja.
und
Ja.
weiß ich. Also, das hat mir nichts gegeben.
Ja.
Also wirklich überhaupt nichts. Also, ich weiß, viele haben Drew McIntyre in seinem Phase One auch als Champion gefeiert. Auch bis dahin, also Anfang 2020, Ende 2019. Ich finde den Heel Drew McIntyre hier, das ist der beste Drew McIntyre, den man bei WWE bisher gesehen hat. Also, es ist logisch, es passt einfach. Ich find's super. Also macht echt Bock. Ich denke auch, Drew McIntyre wird das Ding gewinnen. Ich meine, man hat mit Seth Rollins einen Face, der wird als Face sowieso over sein bei WrestleMania mit dem wahrscheinlichen Tag Team Match gegen die Bloodline. Das heißt, man braucht einen Heel dagegen, klaren Heel. Bobby Lashley wird nicht Heel turnen, glaube ich nicht. Randy Orton. Wer will, wenn er Heel turnt, kann man sehen, aber ich glaube nicht dran. Kevin Owens, nein. Also ich sehe auch Kevin Owens, auch wenn ich es ihm wünschen würde, gerade
Im Main
nicht
Event.
in dem Spot
Ja.
im Main Event, ja. Und LA Knight und Logan Paul sind da noch nicht. Also klar, man kann es ihnen zutrauen, also es wäre legitim, aber für WrestleMania World Title Match LA Knight und Logan Paul, da sind die beiden noch nicht. Deshalb, ich gehe ganz klar mit Drew McIntyre hier und bin gespannt, was sonst noch drumherum passiert in diesem Match.
100%, 100% Drew McIntyre, ja. Hast du ja gerade schon ausgeführt. Also, kein anderer kommt für mich in Frage.
Genau, was besonders interessant wird, finde ich, wie die anderen dargestellt werden, was man für die anderen aufbaut. Vielleicht wird The Final Testament mit Karrion Kross eingreifen, um Bobby Lashley abzulenken und zu eliminieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die werden wir sehen. Bloodline werden wir vielleicht auch
Ja.
sehen in irgendeinem Kontext. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich glaube, man wird sehr viel drumherum sehen, um einige ausscheiden zu lassen, um einige Fäden aufzubauen und dass Drew McIntyre am Ende auch sneaky ein bisschen gewinnt. Ich meine, auch stark dargestellt, aber vielleicht.
Vielleicht sogar mit Hilfe der Bloodline. Vielleicht wird Solo Sikoa Drew McIntyre zum Sieg gegen Randy Orton verhelfen.
Genau das habe ich auch gerade gedacht. Ja.
Wer weiß, also
Ja.
krude Theorie, aber das würde absolut ins Bild passen.
Ja.
In allem.
Definitiv. Besonders weil Drew McIntyre schon bei Raw auch gegen Cody Rhodes durch Eingriff der Bloodline gewonnen hat. Davor hat er auch schon sneaky gewonnen gegen Sami Zayn, indem er sozusagen ihm, keine Ahnung, was auch immer das war, eine Art Low Blow verpasst hat. Das passt auf jeden Fall ins Bild rein und das kann ich mir auch am Ende auch
Könnte
so
auch eine
vorstellen.
WrestleMania-Fehde für Randy Orton
Ja,
bedeuten.
genau. Definitiv.
Ich möchte anmerken, zeittechnisch, Flo hat vielleicht noch was zu sagen, wir sollten bald zum Quiz kommen.
Yes.
Jawohl. Das war auch ziemlich cool, dass Michael Cole direkt nach dem Matchausgang gesagt hatte, dass McIntyre im Prinzip ein Heuchler ist, weil er jahrelang rumheult, dass die Bloodline ihn alle Matches zerstört hat und so, und jetzt nutzt es schamlos aus. Das ist
Ja.
so geil geschrieben,
Ja.
wirklich.
Ja,
So
das ist
geil.
super. Das ist ein sehr guter Punkt, ja.
Ja.
Genau. Das wär's mit der Elimination Chamber. Ich glaube, wir haben alle immer die gleichen Tipps, weil es auch immer große Favoriten gibt. Was ja auch sehr gut ist, was zeigt, dass die Storys sinnvoll aufgebaut sind und eine Matchcard, die vielleicht nicht so überraschend wirkt oder der Ausgang nicht so überraschend wird, das zeigt ja einfach, dass die Storys gut sind, dass es Winner gibt.
Da vielleicht einfach nochmal zur Erklärung oder als Kontext. Es ist besser, wenn man einen Film guckt, der von der Story her Sinn macht und ein homogenes Ende hat, das man vielleicht auch erwarten konnte, aber es passt in den Kontext des Films und der Film, der macht Spaß zu gucken, als wenn ich einen Film gucke, bei dem ich einfach nicht weiß, wie es ausgeht, es aber halt auch einfach keinen Sinn macht und ich im Endeffekt auf etwas hinfiebere, was nicht passiert.
Ja. Ja.
Man stelle sich vor, es gibt eine romantische Komödie, wo du fieberst vielleicht auf den finalen Kuss hin, was weiß ich, und dann schlägt eine Bombe ein und alles ist weg und so, also,
Nee.
es muss eben Sinn machen und das macht es hier und deshalb ist auch gar nicht schlimm, dass man weiß, wer zum Schluss gewinnt, denn der Weg dahin, der Weg ist das Ziel.
Ja.
Jetzt zum Quiz.
Genau, bevor wir zum Quiz kommen, ich habe natürlich wieder das Zufallsrad spinnen lassen. Und wir sind bei, also für das Match, das wir uns nächste Woche oder jetzt am Sonntag, wann wir auch immer die Elimination Chamber Review machen, ansehen werden von WrestleMania. Und ich bin bei WrestleMania 14 gelandet, im Jahr 1998. Und ich lasse nochmal das Rad spinnen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Matches dabei. Und wir gehen auf Match 1. Und es ist eine 15. eine Battle Royale aus 15 Tech-Teams.
Ach du Scheiße.
Das hat ein Match-Guide-Rating bei Cagement von 2,48.
Ich hab's gewünscht.
Dauert nur 8 Minuten, also kann man schnell gucken.
15 Tech-Teams in 8 Minuten.
Das Wilde ist, ich guck mal gerade, ich glaube, ich kenne davon 4 Tech-Teams.
Welches WrestleMania ist das?
14.
Also, wenn man mal davon ausgeht, dass in der ersten halben Minute kein Tech-Team rausfliegt, dann fliegt ja jede halbe Minute ein Tech-Team raus.
Richtig. Ja, genau. Das werden wir uns angucken und dann reviewen. Ist aber auch cool, wenn man so auch mehr über Wrestling lernt, auch so zufällig. Aber gar nicht so schlecht. Genau.
Die Legion of Doom ist dabei, cool.
Ja.
Nico, wirst du es diesmal schauen oder wie sieht's da aus?
Ich gebe ein Bestes. Nation of Domination ist dabei, immerhin. Siehst du mal hier, das läuft.
Der Rock'n'Roll Express auch dabei.
Das ist ein Hammer-Match.
Ja. Also, genau.
Ich wünschte, wir wären wieder da.
Oder? Genau, das gucken wir uns an. Und ja, dann kommen wir zum Quiz. Das hat heute Flo vorbereitet. Ich glaube, im Namen der Elimination Chamber. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und schieß mal los.
Genau. Ich habe 5 Fragen vorbereitet. Wer am Ende mehr hat, der hat gewonnen.
Genau. Sagst du bei den Fragen, ob es um Schnelligkeit geht oder um, weißt du?
Ja, geht meist um Schnelligkeit. Also,
okay.
Ja.
Okay, aber sag das ruhig vor jeder Frage.
Also grundsätzlich geht es um Schnelligkeit. Wenn nicht, dann dann sage ich es.
Dann lass mal anfangen.
Genau. Wie viele viele Elimination Chamber Matches gab es nicht bei einer Elimination Chamber, aber beim Elimination Chamber Pay-Per-View? Oder PLE.
Ja. Das ist ja dann eher schätzen. Das ist ja
7.
Hatte ich auch gedacht. Ich sag 8.
Daniel ist näher dran mit 9. Okay. 9 sind es tatsächlich.
Es gab ja immer 2 Elimination Chamber Matches in einem Pay-Per-View. Man erinnere an Edge, der im ersten das verloren hatte, sich in zweite reingemogelt hat und dann da die andere Championship gewinnen durfte.
Ja. Genau. Perfekt. Damit hast du mir eigentlich schon die Frage geklaut. Scheiße.
Dann machen wir eine andere Frage weiter.
Nee, weil meine Frage war, wer trat
Edge
in einer Nacht bei 2 verschiedenen
Edge.
Gut, das hätte Nico gehabt, ich hätte es nicht auf Anhieb gewusst.
In welchem Jahr gab es kein Elimination Chamber Pay-Per-View oder Premium Live Event seit 2010?
Digga. 2018?
Ich sag 2017.
Es war 2016.
Oh mein Gott.
Flo, was ist denn das für eine Frage?
Ich wusste das, weil der Elimination, also die Elimination Chamber ist so schweres Stahl, das kannst du nicht in der Halle aufhängen. Und dann haben sie einfach keine Halle gefunden dafür, wo das Sinn gemacht hat.
Mhm.
So, das ist der Grund. Und deshalb geht man es auch öfter mal damit ins Ausland, zum Beispiel in Saudi-Arabien, nach Kanada.
Man hat ja extra die Elimination Chamber jetzt umgebaut vor ein paar Jahren, ich meine 2018 oder sowas, damit die nicht mehr solche Probleme haben.
Ah, okay. Wusste ich auch nicht.
Damit haben die das Gewicht irgendwie um ein Drittel gesenkt.
Also 2-1 für Daniel.
Wieso?
Genau.
Ich. Ja, du warst ja dran.
Ach, Quatsch. Nein.
Ja, 2-1, nee. Weiter.
Nein, 2-0.
Hey, was? Ich hab ja Edge richtig gehabt.
Steht 1-1.
Ich hab die Frage richtig hatte.
Das war gerade keine Schätzfrage. Das ist ja Schwachsinn.
Von mir aus 1-1 in den Zweiter.
Okay, also, weil wir uns so gut mit der Corona-Zeit auseinandergesetzt haben, im Wrestling, wisst ihr vielleicht noch, wer da alles drin war in diesem Männer-Elimination-Chamber-Match?
Mega.
Wann? 2020 meinst du?
Genau, im WWE-Titel-Match.
Oh. In welchem Monat war das?
Nee, warte mal.
Im Monat Februar.
Warte. Das war da aber vor Corona.
Warte, ja, 2020. Das war vor Corona.
Das war noch mit
WrestleMania Zuschauen. War ja die, ich glaube, die erste Show. Vielleicht war noch Weeklies, aber ohne Crowd.
WWE-Title, boah.
Also, ich gebe euch einen Tipp. Ich sage euch den Sieger und wer mehr von den fünf hat, von den fünf Herausforderern, okay. Der gewonnen hat, war Drew McIntyre.
Ja, das war der Herausforderer, ne?
Das war der Champion.
Hä? Das kann gar nicht
sein. 2020.
Der ist, das kann
2021.
21. Hey,
ich habe auch 20 gesagt. Verstanden.
Dann ist auch während Corona. Okay.
Okay.
Ach so, dann machen wir abwechselnd, ne?
Okay, ich weiß, was danach passiert ist, aber. Ich sag Daniel Bryan.
Du bist beim falschen Match. Du warst beim Universal Title Match.
Okay.
Ich habe keinen Plan. Ach, sorry, also das ist für mich Randy Orton.
Richtig.
Ach du Scheiße, ey. Rey Mysterio.
Rey Mysterio. Nee.
Kevin Owens.
Warte. Nee.
Das Bobby, sind fünf Namen.
Bobby Lashley.
Wo guckst du da hin?
Nein.
Sami Zayn.
Keine Ahnung. Nein, Kevin Owens und Sami Zayn waren im anderen.
Ja, Flo, keine Ahnung, das wird nichts. Sag einfach.
Okay. Ich geb euch ein paar Tipps.
Flo, einfach.
Von der Zeit her passt es nicht mehr. Also.
Ja, das ist jetzt die letzte Frage, machen wir mal, okay?
Super.
Alles klar. Also, wer die Frage gewinnt, der hat's gewonnen, okay? So.
Ich führe doch 2-1. Wieso hat Daniel das gewonnen? Was ist das denn?
Es geht um alles.
Was ist das? Es geht um alles. Mach jetzt los.
So. Also, der eine, er hatte einen großen Kumpanen zu dieser Zeit.
AJ Styles.
Omos.
Richtig. Ja? AJ Styles.
Ja. Oh. Opfer.
Ja, ist okay.
Der
jetzt hat alle gewonnen. Oder was?
Nein.
Jetzt lass mal Flo weiterreden.
Der nächste im Match ist als Hardcore-Wrestler bekannt.
Opfer, damn.
Mick Foley.
Dean Ambrose. Nee, macht ja gar keinen Sinn.
Er kämpft immer noch. Ja, unter gewissen Einflüssen, wahrscheinlich.
Flo, keine Ahnung. Jetzt werden wir fertig.
Lass uns auf den Unterschied 2-2 einigen, Daniel.
Ich gehe damit. Das ist so ein Gentleman's Agreement. 2-2.
Ja, genau.
Weil ihr einfach zu schlecht seid.
Ja.
Wer war es denn jetzt? Sag mal den Namen und dann ist gut.
Die Namen sind Drew McIntyre, AJ Styles, Randy Orton, dann Jeff Hardy, Kofi Kingston und Sheamus.
Ein Hardcore-Wrestler.
Na doch, würde ich schon sagen.
Ja, ist fein, kann man schon mitgehen.
Also für WWE-Verhältnisse ist er Hardcore-Wrestler.
Wow.
So, dann nächste Woche.
Für WWE-Verhältnisse.
Also wir haben jetzt 2-2 gespielt, Nico und ich. Nächste Woche mache ich dann, oder nächste Podcast-Folge mache ich wieder das Quiz. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und dass ihr so reichlich eure Meinung gut geteilt habt. Ja, dann besprechen wir auch das nächste Match und die Elimination Chamber. Und ich bedanke mich und wünsche euch wünsche euch beiden noch einen schönen Tag. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ciao. Bis dann. Ciao.